Let's go, Thibaut.
You know the day destroys the night. Night divides the day. Break on through to the other side.
I would like to buy a hamburger.
I would like to buy a hamburger.
I would like to buy a hamburger.
You would like to buy a hamburger.
It's not damburger, hamburger.
I'm not saying damburger.
Maybe we should stop.
We don't quit. We do not quit. Again, again.
Welcome to the other side.
Hey, salut Thibaut.
Salut Yannick.
Also im Programm läuft heute Mercury Shift 3D und das Tal. Was beim ersten Hören wie ein Science-Fiction-Film von Christopher Nolan klingt, sind die noch ungeborenen Babys von zwei Münchner Game-Entwicklern. Prima Projekte und vor allem Parallelwelten, Welten zum sich verlieren. Thibaut und ich, wir wollen zocken und begrüßen heute Elena Reinertz und Alexander Zachal hier auf der anderen Seite.
Yep, aber vorher empfangen wir an unserem Tisch die kulturindustriekritische Lisa Meyer, die heute Möbel aufbaut, aber irgendwie, also dieses Brett, da muss noch irgendwas. Wo ist die Schraube? Lisa!
Jetzt kriegen wir die noch Anleitung, hin, oder? Auf geht's, Thibaut. Mit zerschlissenen Jeans und Marienkäfern auf der Brust in Richtung The Other Side.
Willkommen auf der anderen Seite.
Aber zuallererst, Onkel Rot, was ist die Geschichte des Abends?
Yannick, zücken Sie Ihren Stift. Diktat. Ich bin sicher, Sie waren damals in der Klasse früher der Einzige, der sich gefreut hat, wenn die Lehrerin ein Diktat angekündigt hat. Der Rest der Klasse hat nur gestöhnt. Boah. Der Streber da vorne in der ersten Reihe, ja. Tipptopp, blau-weiß kariertes Hemd, super gebügelt, eine Krawatte hat er sogar an, ja. In der zweiten Klasse. Was bitte kann langweiliger und stressiger sein als Groß- und Kleinschreibungen, PH oder F, scharfes oder unscharfes S? Diktate sind einfach unbeliebt bei allen Schülern außer Ihnen und es wird nicht besser. Und es wird ja nun auch ständig beklagt, dass die Digitalisierung unsere Kultur erst recht kaputt macht. Die Kids von heute sitzen da mit Tablet statt Taschenbuch, liken statt Literatur und überhaupt Tablet, liken, was passiert eigentlich mit unserer deutschen Sprache? Ganz schöner Quatsch das alles, denn Netz und Grammatik sind überhaupt nicht inkompatibel, Twitter und Orthographie auch nicht. Ganz im Gegenteil, in manchen Klassen jubeln die Schülerinnen jetzt, wenn ein Twiktat geschrieben wird.
Ein Diktat.
Nein, Sie haben richtig gehört, Yannick, ein Twiktat, das ist ein Projekt engagierter Lehrer in Frankreich und in anderen französischsprachigen Ländern. Digitale Diktate, 140 Zeichen kurz, Rautezeichen inklusive. Der Lehrer trägt vor, die Schülerinnen einigen sich dann auf eine Schreibung und tweeten diese Schreibung des Diktats, des Twiktats, dann mit dem Schulaccount. Und in einem anderen Klassenzimmer, da irgendwo in Frankreich oder in einem anderen Land, sogar Togo, ne? Da gibt es auch eine Klasse, die mitmacht. Da folgt eine andere Klasse aufmerksam diesem Diktat und checkt gegen und sagt, ah, dieses Adjektiv da falsch angeglichen und dieses Verb, das schreibt man im Plural ganz anders. Die sind also mit Eifer dabei und korrigieren dann auch öffentlich die Fehler, die ihre Kollegen in der anderen Schule gemacht haben. Also das alles auf Twitter öffentlich.
Einen ans Pranger stellen eigentlich.
Nee, es ist alles viel enthusiastischer und freudiger eigentlich.
Wir freuen uns darüber, dass es das gibt.
Wir freuen uns darüber. Und auch die Schüler freuen sich darüber und haben das ganz neu entdeckt, diese Freude für, wie schreibt man eigentlich korrekt.
Weil, korrekt.
Da haben sich technikaffine Lehrerinnen, die haben einen Nerv getroffen, denn die Schüler lernen nicht nur schreiben und korrigieren, sondern auch dadurch, dass sie das auch öffentlich korrigieren und öffentlich richtig stellen, was im Internet steht, lernen sie eine ganz, ganz elementare Kulturtechnik fürs Internet, fürs digitale Zeitalter, nämlich niemals, niemals vom Schreibtisch aufstehen, solange irgendwer in diesem Internet noch irgendwo was Falsches geschrieben hat.
Sehr schön.
Sie haben auch gern recht, Yannick, oder im Internet?
Ja.
Wie jeder. Was haben Sie mir zu erzählen heute Abend? Hoffentlich eine korrekte Geschichte.
Also ich mache es ja mündlich, von daher, Sie dürfen dann die Fehler beim Sprechen korrigieren. Ich möchte aber mit einer Eigenerfahrung anfangen. Und zwar, letztens dachte ich mir so, beim Sortieren meiner Fotos, irgendwie auffällig,
dass... war zu viel.
Irgendwie auffällig, dass ich in meiner digitalen Sammlung zwischen verhunzten Partybildern und Urlaubsfotos immer mal wieder Fotos finde, die in meinem ja, die mein Zimmer eigentlich so in unmöglichen Situationen zeigen, irgendwie verwackelt, mit Filter aus dem Fenster einfach mal so rausgeschossen. Ganz komisch. Und meistens überlege ich dann, ah ja, stimmt, das sind so Relikte aus irgendwelchen Foto-Apps, die ich mir auf mein Smartphone geladen habe. Und da braucht man dann halt eben schnell so ein Testbild, um irgendwie die App auszutesten und zu gucken, irgendwie cool die Funktion, aber irgendwie braucht man es ja dann noch nicht.
Man könnte ja auch was Sinnvolles fotografieren, aber...
Ja gut, aber was ist gerade hier? Also das Zimmer und eben Bilder aus dem Fenster. Und seit neuestem weiß ich eben auch, dass es ein Spiel rund um Bilder aus dem Fenster gibt. Und das heißt The View From Your Window Contest. Und es ist denkbar einfach, es gibt einen Blog, Leser senden dort Bilder ein, die irgendwie einen Blick durch ein Fenster zeigen, das gerade in der Nähe ist oder war. Und Mitspieler, also die Leser des Blogs, müssen daraufhin ohne weitere Hinweise erraten, wo aus welchem Fenster dieses Bild geschossen wurde.
Also es wird nach außen fotografiert, nicht in die Wohnzimmer und Schlafzimmer der Leute rein.
Genau, okay. Ja, das wäre noch schöner. Genau, man würde sich jetzt denken, wie soll das funktionieren? Man schafft es niemals, eben dieses Fenster zu finden, aber tatsächlich ist es dann doch irgendwie die Architektur oder die Landschaft, die irgendwie Aufschluss geben darüber, wo dieses Foto gemacht wurde. Manchmal gibt es aber auch wirklich unlösbare Rätsel. Ich habe zum Beispiel eine Luke eines Kreuzfahrtschiffes gesehen. Ich weiß nicht, ob das jemals gelöst wurde. Aber
sich,
ja. Was gelöst wurde, war das Fenster eines College in Nunavut in der Arktis. Kein Scheiß.
Also es ist ja nicht so schwer zu erkennen, dass es die Arktis ist, ne?
Genau, aber dann erstmal das Fenster auch zu finden. So, und jetzt kommt's, manche der Rätselsucher dokumentieren ihren Rechercheweg, also wie sie halt diese Fenster finden, anhand von Screenshots von Google Street oder verlinken sogar YouTube-Videos, da und da habe ich das irgendwie gesehen und es sieht irgendwie ähnlich aus, könnte sein. Andere kommentieren einfach, das ist total abstrakt und wir ziehen irgendwie Vergleiche mit der Los Pollos-Fabrik aus Breaking Bad, also fiktionalen Orten eigentlich. Super unterhaltsam zu lesen. Was für die einen jetzt ein Spiel ist, oder wollten Sie noch was anmerken?
Kann man auch Fotos aus fiktionalen Orten nehmen in diesem Spiel?
Nein, es sind tatsächlich echte Orte, aber eben manche sagen, sieht ja fast so aus wie da und da. So, was für die einen eben ein Spiel ist, wollen andere zu Geld machen. Und zwar in New York bietet die Firma Placemeter seit neuestem tatsächlich für bis zu $50 für Videoaufnahmen aus dem eigenen Fenster an. Je nachdem, wo man wohnt. Das kommt nämlich darauf an, was alles zu erkennen ist. Die Firma möchte anhand einer kritischen Masse an Amateuraufnahmen Fußgängerströme besser analysieren können, um diese Daten dann wiederum für Städteplanung zu benutzen oder weiter zu verkaufen. Wenn jetzt zum Beispiel signifikant viele Fußgänger vor einem Gully auf dem Bürgersteig abstoppen würden, könnte das sein, dass gerade an diesem Punkt ein idealer Donutstand aufgebaut werden könnte. Vorsichtshalber, und jetzt kommen wir wieder zurück zum Schluss, habe ich deswegen aufgrund dieser Erkenntnisse beschlossen, meine verwackelten Bilder nicht zu löschen, sondern habe sie in weiser Voraussicht zwar ausgelagert, und zwar als eine Art Wertanlage auf einen USB-Stick. Man weiß ja nie.
Übergeben Sie mir den USB-Stick zur sicheren Verwahrung?
Niemals. Wir machen weiter mit. Gibt es eine bessere Zeit für die eingedampfte Essenz des Senders ohne Frequenz?
Klammer auf, Anführungszeichen, Zapping, Komma, das, Anführungszeichen, Klammer zu.
Zeit also für unsere subjektive Veranschaulichung dessen, was im vergangenen Monat genau hier auf den Detektor Bytes gesagt wurde. Der Verschnitt des Januarprogramms, wo die Zeichen standen auf Brot und Spiele. So sei es. What's in the box?
Ja, wissen Sie, manchmal ist es ja ganz gut, wenn man nicht weiß, was kommt und wie es wird, sonst würde man vielleicht von vornherein verzweifeln.
Willkommen, willkommen, willkommen.
Hallöchen, schön, dass ihr hier im Studio seid.
Fröhliche Hungerspiele. Und vor allem möge das Glück stets mit euch sein.
Und direkt die Frage, war früher denn alles besser?
Oh, ja, ihr steigt ja heftig ein hier. Ja, kann man so nicht sagen.
Schön, bevor wir beginnen, gibt es einen ganz besonderen Film. Speziell an euch direkt aus dem fernen Kapitol übersandt.
Alles analog?
Das ist nicht lustig.
Und alles sehr zerbrechlich und es geht immer kaputt, weil es halt alt ist. Und
wir nicht so sensibel damit umgehen?
Findet ein Revival alter Mediengeräte statt?
Ja, Revival würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen. Also Sony hat jetzt beispielsweise mal wieder einen Walkman auf der CES vorgestellt.
Ich glaube auch, es ist schon ein Stress irgendwie häufig auch. Also man will ja da noch hin und viel Zeit bleibt nicht und dann hört man da noch von einem anderen Laden und da muss man auch noch hin und irgendwann merkt man auch, dass das Geld langsam knapp wird, aber da stehen all die Platten rum und also...
Wir brauchen Hilfe bei der Sponsorensuche und Ratschläge.
Ah, okay. Akzeptiert die Perspektive des unmittelbar bevorstehenden Todes und wisset tief in eurem Herzen, dass ich rein gar nichts tun kann, um euch zu retten.
Hilfreich ist es nicht gerade.
Der Tag mit Holger Klein.
Schicker Schuss, Süße.
Es gibt einen Verein aus Leipzig, der hält Journalisten von der eigentlichen Arbeit ab und legt den Alltag der öffentlich-rechtlichen Sender lahm. Sagen die Journalisten und die öffentlich-rechtlichen Sender. Oh, hallo Frau Müller.
Hallo.
Frau Müller, warum machen Sie das?
Das war Pflicht, nachdem eine riesengroße Petition, die 230.000 Leute mitgezeichnet haben, nicht als Kritik wahrgenommen wurde.
Was haben Sie getan, als du auf den Anfall geschossen hast?
Was für eine Petition war das?
Das war die Petition damals gegen diese Landsendung.
Was wäre, wenn nur ein Jahr? Was wäre, wenn keiner mehr zusehen würde?
Tun Sie aber alle.
Und wenn Sie nicht zusehen, wenn wir nicht zusehen?
Das wird nicht passieren.
Markus Lanz und
was hat der gemacht?
Markus Lanz hatte Sarah Wagenknecht im Studio.
Wenn niemand zusieht, dann haben sie keine Spiele mehr. So einfach ist das.
Und hat gemeinsam mit Herrn Jürges vom Stern die gute Frau da fertig gemacht.
Feuern Sie Ihre Favoriten an, weinen Sie, wenn Sie getötet werden, krank.
Und das hat ziemlich viele Leute aufgeregt, mich auch. Und deswegen ist diese Petition entstanden.
Gut, lach mich aus, bitte.
Ich lach dich überhaupt nicht aus.
Was hast du gesagt?
Raus mit Markus Lanz aus meinem Rundfunkbeitrag.
Genial!
Wie viele Beschwerden kommen da? So reicht da eine Beschwerde, also einer, dem es nicht passt, dass seine Religion, also die Religion dieses Menschen nicht erwähnt wurde, sodass sie dann aktiv werden? Oder muss das schon sich häufen, dass sie sagen so, wir haben einen Schwellwert von 10 Beschwerden, ab dann werden wir aktiv?
Ich glaube nicht, dass wir es witzig finden, wenn die Spielmacher ihren Ärger auslassen.
Oh, an wem? An ihr? An ihm?
Nee, das war eine Beschwerde. Das war einer, wirklich.
Steffi, lockern Sie Ihr Korsett, nehmen Sie einen Drink. Um das sehen zu dürfen, hätte ich alles gegeben.
Quand tu me dis que tu n'as pas d'autre fille.
Das war Eileen, die Eileen Sebott sans Fête au Marché zu Gehör brachte. Und wir hier bei Detektor FM, wir hatten Eileen schon entdeckt, als sie ihre 8 cm Absatztreter noch nicht anhatte.
Absolut, ich habe sie schon immer bewundert, seit sie ganz klein noch war, als sie noch keiner kannte, da habe ich schon gesagt, das wird eine ganz große.
Auf ihrer ewigen Sitzplatzsuche zwischen den Kultur- und Industriestühlen hat Lisa Meyer sich die Zeit und auf dem Studiohocker Platz genommen.
Mir will es so vorkommen, als ob die Menschen vereidigt sind auf die Welt, wie sie ist.
YOLO!
Die ganze Sphäre der Unterhaltungsmusik ist so mit dem wahren Charakter, mit dem Amüsement, mit dem Schielen nach dem Konsum verbunden.
Mr. Lover, Lover, Lover.
Guten Abend, Lisa.
Guten Abend, Yannick. Guten Abend, Thibaut.
Salut, Lisa.
Läuft bei Ihnen?
Ja, alles gut. Vielleicht erwarten Sie inzwischen vielleicht schon meine obligatorische Einstiegsfrage. Ich möchte Sie auch dieses Mal nicht enttäuschen. Wie oft sind Sie in den letzten 3 Jahren umgezogen?
Letzten 3 Jahren, das ist also 2012.
2012, richtig.
Ja, ja. Drei, vier...
Viermal, ich.
Ja,
ich
doch, ja, doch so oft. Und dazu dann jetzt auch gleich noch eine weitere Frage. So ein Umzug ist ja immer anstrengend mit dem ganzen Möbeltransport und so. Wie haben denn Sie dieses Problem für sich gelöst mit den Möbeln?
Ich habe die Statistik 3-mal bereits möbliert und einmal eben Möbel gleich mitgenommen, also von zu Hause.
Ich habe bei jedem Umzug einfach immer weniger Möbel gehabt, die ich transportieren muss und am ehesten noch vor Ort irgendwelche Möbel mir gesucht.
Und wo haben Sie die Möbel dann gesucht? Haben Sie auch welche gekauft?
Ja, Flohmarkt und Ikea.
Und Sie, Thibaut?
Nur gebraucht.
Nur gebraucht.
Oder vor der Haustür gefunden.
Der Yannick, der hat mir jetzt das Stichwort nämlich gegeben. Ich wollte nämlich auf Ikea hinaus. Ich meine, wer hat nicht bei sich zu Hause dieses obligatorische Billigregal, so ein Lacktisch oder das Kallax-Regal oder...
Was für ein Regal?
Das Kallax-Regal. Das sind diese quadratischen Regale, die es in 18 oder keine Ahnung wie viele Fächern gibt. Haben Sie bestimmt schon mal gesehen mit so supermodischen Korbboxen. Aber zumindest hat bei sich jeder einfarbige Papierservietten von Ikea oder diese bekannten Teelichter-Säcke.
Was auch immer.
Genau. Aber Ikea ist eben meiner Meinung nach der Inbegriff von Kulturindustrie. Ikea kopiert Designermöbel, beziehungsweise nach offiziellem Statement gibt es einfach nur zufällige Ähnlichkeiten. Die Designermöbel werden dann in großen Mengen produziert und vertrieben. Adorno schreibt dazu in seinem Resümee über die Kulturindustrie.
Die gesamte Praxis der Kulturindustrie überträgt das Profitmotiv blank auf die geistigen Gebilde.
Genau.
Ganz großartige Adorno.
Ja, ganz super.
Danke.
Genau, und diese geistigen Gebilde werden auf den Konsum durch Massen zurechtgeschnitten.
Ach, Lisa, okay, ist ja schön. Ich freue mich ja, dass Sie da sind. So. Aber jetzt heulen Sie uns schon wieder die Ohren voll und bashen einfach nur irgendeinen großen Konzern, diesmal halt Ikea. Ja.
Jetzt warten Sie mal ab, Thibaut. Ich habe Ihnen diesmal ein bisschen was anderes mitgebracht. Nämlich die Seite IkeaHackers.net. Die stellt sich nämlich gegen dieses schwedische Massenphänomen. Ikea ja, aber bitte mit einer großen Portion Individualität. Ikea Entschuldigung.
Wunderbarer Versprecher.
Das ist schön. Ikea Hackers ist eine Plattform, auf die jede und jeder seine gehackten Ikea-Möbel stellen kann.
Und Ikea damit necken kann. Also es sind dann zum Beispiel so Anleitungen, um irgendwie seinen Pax-Kleiderschrank zu verfeuern.
Jetzt und erklären Sie, Thibaut, und mir doch einmal, was man unter Möbelhacking verstehen kann.
Ich habe da Ihnen ein Fotobeispiel mitgebracht, nämlich den Grandma's Luck Laundry Trolley. Hier haben Sie mal das Foto. Vielleicht können Sie das mal den gewährten Zuhörern beschreiben.
Ja, okay, also das ist so ein Wagen, wie so ein, nicht ein Stubenwagen, weil das wäre für ein Kind, sondern es ist so ein Rollwagen, so ein Tisch eigentlich, wo man irgendwas draufstellen kann.
Erkennen Sie den Tisch auch wieder?
Das ist der Lack.
Genau, das ist der Lacktisch, dieser typische Lacktisch, quadratisch mit vier Beinen. Die Leute kaufen also diese typischen Möbel bei Ikea und bauen sie um und stellen dann diese umgebauten Kunstwerke auf die Internetplattform Ikea Hackers. Ich habe Ihnen noch zur Veranschaulichung noch zwei andere Beispiele mitgebracht. Hier zum Beispiel dieser wunderbare Tisch, vielleicht können Sie das auch gerade beschreiben.
Das sind zwei wunderbare Babys und ein runder Ikea-Tisch.
Richtig.
Mit zwei Löchern drin ausgeschnitten und zwei Kindersitze untergebracht.
Genau. Also die sind da so richtig eingelassen drin. Die sind nicht dran gehängt, die Kindersitze, sondern sind in der Tischplatte eingelassen.
Und auch die Kinder sind eingelassen.
Auch die Kinder, ja. Ich glaube, die kommen da nicht so schnell raus, ne?
Da hat der Vater sich einen Spaß draus gemacht und sehr praktisch zum Füttern. Gibt noch weitere Fotos, aber eins, denke ich, reicht. Das zweite Beispiel...
Im Radio reicht vielleicht ein Foto, ja.
Das dritte Beispiel ist nämlich genau dieses Kallax-Regal, über das wir vorhin gesprochen hatten. Da hat jemand sich auch einen Spaß draus gemacht und das umgebaut.
Ah ja, das sieht aus wie so ein riesiger, Yannick hat bei sich zu Hause so eine große Schrankwand, wo er lauter 2 Meter lange Schubladen drin hat. Mit Karteikarten, wo er dann so verschiedene Dinge notiert und Referenzen zu ganz vielen.
Okay, jetzt mal Schluss. Und jetzt, warum? Warum zeigen Sie uns diese Beispiele?
Weil ich Ihnen dieses Mal etwas mitgebracht habe, das sich gegen die Kulturindustrie, also gegen die Massenware wehrt. Ikea Hackers startet sozusagen eine Mini-Revolution gegen die Kulturindustrie und stellt sich gegen die Einheitsmöbel und die Gleichschaltung von Wohnzimmereinrichtungen. Aus dem Regal oder dem Tischchen, die in unzähligen Haushalten stehen, werden auf einmal individuelle, unverwechselbare Kunstwerke.
Aber das wird mir jetzt langsam ein bisschen unheimlich, wenn Sie so positiv darüber sprechen, Lisa. Das nehme ich Ihnen auch nicht ab.
Genau, inzwischen kennen Sie mich doch ganz gut, Thibaut. Und zwar hat die Seite Hackers einige Voraussetzungen an ihre User, zum Beispiel The Rule, wirklich also in ganz großen Lettern auf der Seite geschrieben.
This is the only but most important requirement. The hack must involve at least one IKEA item hacked.
Genau, richtig. Außerdem ist eine weitere Voraussetzung, dass zu jedem Hack eine detaillierte Anleitung zum Nachbauen der Möbel vorliegen. Also worin besteht jetzt meine Kritik? Die Grundidee von IKEA Hackers ist eigentlich ein Gegenentwurf zur Massenkultur, sicherlich. Mhm. Diese Idee verliert aber meiner Meinung nach ihre Wirkungskraft, wenn sie gleichzeitig Anreize zum Konsum von IKEA-Möbeln gibt. Und um nochmal Adorno zu zitieren, was in der Kulturindustrie als Fortschritt auftritt, das unablässig Neue, das sie offeriert, bleibt die Umkleidung eines Immergleichen.
Ja, okay, also klar, die User sind insofern wieder Konsumenten, weil sie einfach nur IKEA-Möbel kaufen und halt irgendwie was bisschen Cooleres draus machen, was halt nicht jeder im
Wohnzimmer hat. Ja, okay, sie sind zwar nicht ganz, also sind Konsumenten, aber vielleicht nicht ganz stumpf, weil sie ja trotzdem zu einem gewissen Grad, könnte man sagen, oder? Mhm. Sondern müssen gerade einfach kreativ auch werden und auch so einen Anreiz bekommen, wirklich sich zu verwirklichen.
Das stimmt, aber wirklich individuell und unabhängig sind sie dabei nicht, weil sie sich eben auf diese IKEA-Möbel basieren.
The Rule.
The Rule, richtig. Falls sie sich jetzt aber bei ihrem nächsten Umzug fragen, wie sie sich à la Adorno individuell, ästhetisch und günstig ausstatten können, möchte ich ihnen zum Schluss noch eine andere Seite ans Herz legen.
Ja, dann lade ich sie ein, weil dann können sie mir einfach einen Tisch bauen, oder? Das kriegen sie bestimmt
hin. Ja, eben. Dann, aber genau mit der Seite, die ich ihnen jetzt vorstellen möchte, die macht nämlich alles anders als IKEA-Hackers. Und zwar den Blog hartz4möbel.blogspot.de des deutschen Architekts van Bole-Menzel. Der hat nämlich ein Projekt.
Wie heißt der?
Lemenzel. Und der spricht sich wirklich nicht Lemenzel aus, sondern Lemenzel.
Van Bole-Menzel.
Van Bole-Menzel.
Okay.
Und der stellt sein Projekt unter das Motto Build More, Buy Less, konstruieren statt konsumieren. Lemenzel stellt kostenlose Bauanleitungen für moderne und vor allem eben günstige Möbel zur Verfügung, die er als solche konzipiert hat.
Also daher der Titel, weil sie günstig sind. Hartz-IV-Möbel.
Genau,
okay.
Auch von vier.
Einfach nur, weil es günstige Möbel sind.
Richtig.
Also wir sind jetzt wieder zwischen zwei Stühlen, oder? Sehe ich das richtig? Sie wollen zum einen eben kostengünstige und individuelle Möbel. Und aber die, wenn man das nachbaut, diese Konstrukte von Herr Lemenzel, bleiben es ja doch wieder keine Unikate.
Mir geht es hier bei diesem Beispiel vor allem um die Idee, die dahinter steckt. Mhm. Nämlich ist The Rule auch sozusagen auf Hartz-IV-Möbel-Blogspot tatsächlich, dass man aus ganz einfachen Materialien sich selbst was baut, also aus Alltagsgegenständen, dass man sich davon inspirieren lässt und dann eben den Hammer und die Säge in die Hand zu nehmen und sich mit dem Produkt zu beschäftigen. Sich also mit dem Schwindel der Kulturindustrie zu entziehen und, um es jetzt nochmal abschließend mit den Worten Adornos zu sagen, entschieden, autonom und selbstständig zu handeln. Klar, der User hat am Ende dann die Wahl, ob er es einfach wieder nur nachbaut oder ob er tatsächlich eben Hammer und Nagel in die Hand nimmt und selber was baut und dann eben aber 100% IKEA-frei.
Das Tolle, Lisa, ist, dass sie zwar immer zwischen zwei Stühlen sind, aber immerhin haben sie so kreative Bauanleitungen, die irgendwie ihnen zeigen, wie man da so einen Stoff dazwischen hängt, damit sie immer nicht auf den Boden runterknallen.
Richtig.
Genug geschmeichelt. Vielen Dank, liebe Kulturjournalistin Lisa Meyer. Geben Sie auf sich Acht und tschüss.
You've been to the other side.
The other side. There is no other side.
Wir buddeln jetzt wieder im Archivsandkasten.
Der über die Jahre gesammelten Detektor FM-Schätze.
Bleiben Sie am Ball, Thibaut. Und heute haben wir einen Radioschatz gehoben, der uns zeigt, wie angenehm doch Programmunterbrechungen klingen könnten, wenn sie denn wollten. Ohren gespitzt, wir befinden uns im Juni 2011 und sind vom Rewind verweht.
Der 18. Juni 2011 war eigentlich ein außerordentlich gewöhnlicher Samstag. Der Detektorhörer Geisterfurz 007 saß im eigens eingerichteten Internet-Radiozimmer an seinem Laptop-Empfangsgerät und wartete auf die Crème de la Crème der deutschen Internet-Radiolandschaft. In irgendeinem Nachbarzimmer lief gerade die ZDF-Vorberichtsbestattung zur letzten Wetten-Das-Sendung mit Thomas Gottschalk. Eine Sendung, die die Ära Lanz mit bedrohlichen Schritten voraussagen sollte. Doch Geisterfurz 007 interessierte das nicht. Er wartete auf seine Digital Heroes, die Star-Moderatoren Bolle und Horst, die am besagten Samstag ihr gewohntes Gag-Feuerwerk abbrannten, sodass es Geisterfurz 007 ganz warm auf seinem braunen Relax-Sessel wurde. Wir wollen uns nun zu ihm setzen und hören mit, im vielleicht ungünstigsten Moment der Sendung, denn jäh wird die einmalige Kultsendung unterbrochen und ein unerwarteter Werbeblock rauscht durch die TDSL-Leitung. Aber hören Sie am besten selbst.
Komm mit, hab Spaß in Garmisch-Partenkirchen. Spitze!
Wie könnte ich den kleinen Michael vergessen? Der kam ja jede Woche. Und jedes Mal sagte er mit leuchtenden Augen:
Zähneputzen ohne Zahnbürste? Undenkbar! Das gilt auch für die Haut. Neu, Hautklar Aktiv Tiefenreinbürste. Die Innovation für ultrareine Haut. Bekämpft Unreinheiten, Hautschüppchen sowie Pickel und Pickelmale.
Mit einem Nachbarn voller Neid ist nicht gut Kirschen essen. Vom Zaun bricht dann auch noch ein Streit. So kommt es zu Prozessen. Für Rechtsschutz sorgt die Allianz.
Schmidt-Spiele präsentiert Zappelfisch. Das Netz vibriert, die Fische springen.
Stand up, dance, listen. Lonnie Gordon, die neue Hitsingle If I Have to Stand Alone aus dem gleichnamigen Album. Lonnie Gordon, get it.
Pizza für Jonas Wagner?
Zehnter Stock.
Zehnter Stock, Weltraumforschung.
Bolle und Horst bei Detektor FM.
Und die müssen auch Geld verdienen. Deswegen muss man auch mal so einen Werbeblock einschieben dürfen.
In 3 Minuten empfangen wir hier an diesem Mikro Elena Reinertz und Alexander Zacherl.
Und sprechen über Koops, Communities und Couches.
Aber vorher fahren wir schwarz und lassen uns dabei erwischen.
Das waren die Bobby Fuller Four, die ihr Lied I Fought the Law zu Gehör brachten. Was? Gangstern und Hochstaplern hier im Radio eine Plattform bieten? Unerhört sowas.
Natürlich ist es unbegreiflich und schwer nachvollziehbar und auch gefährlich, was er gemacht hat. Aber in jedem von uns steckt natürlich auch ein Stück Hochstapler.
Das Werk 1 am Münchner Ostbahnhof ist der Inbegriff eines Rohbaus. Kühl und massiv ragt er vor mir in den Nachmittagshimmel. Es ist 16 Uhr und die spärliche Sonne an diesem Mittwoch ist im Begriff, mich hier alleine zu lassen. Ich frage 2 Raucher nach dem Raum C12, dort, wo ich meine Interviewgäste zum Vorgespräch treffen soll. 3 Treppen rauf, durch die Lounge, in der Stühle für einen Elevator-Pitch bereitgestellt werden, durch eine Tür an ein paar Handwerkern vorbei, wieder 2 Treppen runter, dann links. Verzwicktes Leveldesign, denke ich. Eine bessere Einführung auf ein Gespräch mit Spieleentwickler kann es wohl kaum geben. In den teils gläsernen Büros riecht es förmlich nach Startup-Kultur. In einem andigen Raum stapeln sich Comicbände und alte Videokonsolen. Ein 12 Quadratmeter großes Paradies für ein vergangenes 16-jähriges Ich. Ich mache die Tür vor mir auf und bin angekommen. Elena Reinertz, Alexander Zacherl, guten Tag.
Hallo.
Hallo.
Und willkommen auf den Detektorwellen. Elena Reinertz, als ich Sie vor ein paar Tagen besucht habe, durfte ich, wie soeben beschrieben, in das gerade neu bezogene Reich von Clonk Games eintauchen. Sie arbeiten, wie Alexander, im Werk 1 in einem Büro mit Freunden rund um die Uhr an Mercury Shift 3D, einem Computerspiel, das Sie so gestalten können, wie Sie es möchten. Sie müssen gezwungenermaßen spielen, um zu testen. Für mich klingt das so ein bisschen wie der beste Job der Welt. Habe ich recht?
Es ist definitiv einer der besten Jobs der Welt, auch wenn das Spielen dabei nicht mehr so viel Spaß macht, wenn man zum 100. Mal das Gleiche spielt.
Und wie ist es so, mit Freunden rund um die Uhr zu arbeiten? Kann man da irgendwie noch trennen, wenn man abends nach Hause geht?
Das geht definitiv, aber es ist ein bisschen schwer manchmal, wenn man auch zeigen muss, dass man irgendwas durchsetzen muss, wenn man den Chef raushängen lassen muss. Vor Freunden ist das etwas schwerer.
Und die Arbeitsatmosphäre hilft dabei, diese freundliche Atmosphäre vielleicht aufrechtzuerhalten?
Definitiv. Also wir haben immer viel Spaß zusammen und Freundschaften mit Freunden zu arbeiten ist eigentlich eins der besten Dinge, die man sich vorstellen kann.
Das ist fast wie so eine Chiller-Area auch so, ne?
Ja, so ein bisschen, ja. Aber man darf es nicht übertreiben.
Ja, genau.
Alexander Zachal, Sie sind bei einer anderen Firma und arbeiten im Tal, nicht im Tal, Tal, ja, genau. Oh, ja. Arbeiten am Tal. Und Sie sind nur zu dritt bei diesem Projekt. Macht es das einfacher, weil man weniger Koordinationsaufgaben hat? Oder macht es den Berg an Arbeit nur noch größer für jeden Einzelnen?
Das ist so ein bisschen beides. Aktuell sind wir sogar offiziell 8 Leute, die am Projekt arbeiten, aber wirklich Vollzeit machen das nur ungefähr 3 von uns. Es hat einen Vorteil, man kann sich relativ einfach abstimmen, aber auf der anderen Seite trägt jeder von uns ungefähr 3 unterschiedliche Hüte, macht 4 unterschiedliche Jobs und mir kommt es manchmal schon so ein bisschen vor, als würden da so die Details auf der Seite liegen bleiben. Könnt ihr mich auf ein Ding konzentrieren, wäre das manchmal schon sehr, sehr angenehm.
Verlieren Sie manchmal den Überblick, wer was macht?
Das nicht, das ist ungefähr mein Job, den Überblick zu behalten. Ich verliere manchmal den Überblick, was ich eigentlich gerade selber mache. Mhm.
Gibt es da eine To-Do-List?
Es gibt mehrere To-Do-Listen in To-Do-Listen und andere Listen, die To-Do-Listen mir zusammenfassen, ja.
Und wann macht es keinen Spaß mehr? Gibt es diesen Moment auch?
Immer wieder zwischendurch, klar. Am Schluss ist kreativ arbeiten trotzdem auch arbeiten. Wir würden es nicht arbeiten, wenn es die ganze Zeit Spaß machen würde. Mhm. Ja, also wir fangen garantiert an mit dem Spielemachen aus dem Grund, wir würden gerne ein Spiel machen und dann kommt man zu dem Punkt, wo man sein Spiel dann auch noch verkaufen muss und wo man schauen muss, dass man irgendwie Geld auf den Tisch bringt und da hört manchmal der Spaß auch irgendwo auf. Mhm.
Ihr Projekt, das Tal, ist ein Massive Multiplayer Online Game, kurz MMO. Da setzt man darauf, dass man sich also in eine Welt einloggt und gegen andere Spieler spielt und kämpft. Und das Tal selber soll ja auch heiß umkämpft sein. Das ist so ein bisschen die Geschichte des Spiels. Es geht um wichtige Ressourcen, um Ausrüstungsgegenstände und Erfahrungswerte. Man kennt es. Und wenn man einen Kampf gewonnen hat, ist man besonders erfahren. Und wenn man einen verloren hat, nicht mehr so erfahren. Was ist denn jetzt eigentlich die Besonderheit von dem Tal?
Die Besonderheit ist für mich, dass man nicht nur gegen, sondern auch mit anderen Leuten spielt. Ja. Mhm. Was wir machen in unserem Spiel ist, wir schmeißen unsere Spieler in eine Welt und wir geben ihnen nicht vor, was zu tun ist. Wir sagen ihnen, hier bist du, hier sind andere Menschen, die meisten davon kennst du nicht, du hättest vielleicht gerne irgendwas, deine eigene kleine Stadt und Ressourcen sind beschränkt. Dann such dir mal deinen Weg, wie du das Ding kriegst. Und die Leute, die nur gegen andere Menschen spielen, werden wahrscheinlich nicht besonders weit kommen. Der Gag für mich dabei ist, dass ich auf jeden Fall mit anderen Leuten kooperieren werde, aber ich mir aussuchen kann, mit wem. Das ist für mich so das Schönste am Tal. Es gibt dir nicht vor, wer ist Freund, wer ist Feind. Das ist ganz alleine dein Ding rauszufinden. Mhm.
Passiert es dann auch mal, dass man sich irrt? Dass es vielleicht Verräter gibt in der eigenen Gruppe? Ist es das Ziel vielleicht und den Reiz, der Reiz, den das Spiel ausmacht?
Für mich auf jeden Fall. Das ist der Reiz des ganzen Genres. Wenn ich nicht fest vorgegeben habe, wer Freund ist und wer Feind ist, dann öffnet das komplette Feld der Diplomatie, des Verrats, der Allianzen, der Bündnisse. Das ist der ganze Gag dabei. Am Schluss geht es nicht darum, sich mit anderen Leuten in den Schädel einzuschlagen, sondern sich mit anderen Leuten zu messen. Es geht auf einer viel, viel höheren Ebene als wirklich nur, naja, simpel aufeinander schießen, ne? Mhm.
Auch so ein Stück Spieltheorie eigentlich, die da drin steckt.
Naja, also so spieltheoretische Probleme sind genau Sachen, die dann zum ersten Mal da wirklich irgendwie reinkommen. Kooperiere ich mit dir, kooperiere ich mehrfach mit dir? Das ist genau der Punkt, den wir ermöglichen können, indem wir das vorgeben. Mhm. Würden wir viel mehr die Spieler einschränken in dem, was sie eigentlich tun können, würde es niemals zu dem Punkt kommen. Mhm.
Und als ich im Werk 1 war, durfte ich auch so ein bisschen reinschnuppern zumindest. Also man hat mich dann sozusagen eingewiesen und das Besondere, ich kenne mich nicht gut aus, aber so ein bisschen kenne ich mich aus, ist tatsächlich, dass man dennoch auch klicken muss, um selbst das Schwert oder den Bogen oder was auch immer zu schwingen. Das ist auch so eine kleine Besonderheit. Ist man da nicht völlig überfordert? Ich werde jetzt etwas technisch zu skillen und gleichzeitig zu kämpfen. Bitte nicht vertiefen.
Das Schöne ist, dass wir relativ viel Abstraktion wegnehmen, dass für den Spieler sehr direkt wird, seine Figur im Spiel zu kontrollieren. Wenn ich nur irgendwie abstrakt auf den Bildschirm klicke und dann rennt eine Figur dahin, dann ist es relativ weit weg von meiner Spielfigur. So wie wir es machen, steuere ich genau, geh links, geh rechts, geh hoch, geh runter, mhm, schaue in die Richtung, schieß nach da. Und das macht es super, super direkt und einfach für die Leute reinzukommen.
Mhm. Super.
beim Tal muss man skillen und man kämpft um Ressourcen. Ellen Reinhardt beim Mercury Shift 3D, da geht es im Prinzip darum, von links nach rechts zu kommen.
Das stimmt.
Man hat zwei Charaktere, Bismo und Plom. Einer ist rot, einer ist blau. Einer stammt aus Wasser, einer aus Orangensaft.
So ungefähr, nicht ganz. Beide sind aus Quecksilber und Orangensaft.
Ach so, okay. Wasser ist gar nicht dabei.
Wasser ist nicht dabei, nein.
Wer das denn vorbereitet?
Was ist das für eine Mischung? Wie kommt man auf Quecksilber und Orangensaft?
Claire, wir haben uns überlegt, sie müssen irgendwie entstanden sein. Wir wollten gar keine so starke Story dahinter haben. Der Spieler sollte seine eigene Story erleben, die nur sekundär erzählt wird. Und da haben wir uns überlegt, was in so einem Labor passieren kann. Und wir dachten uns, wenn es ist wie bei uns, dann schüttet irgendjemand den Kaffee oder den Orangensaft um und der fällt halt irgendwo drauf.
Und da war Quecksilber und Orangensaft und dann sind diese zwei Kreaturen entstanden.
Ganz genau.
Und diese beiden Kreaturen steuert man kooperativ. Man sitzt, also zumindest gibt es diese Möglichkeit, das ist auch das, was Sie andenken. Man sitzt also zusammen, vielleicht nicht am Schreibtisch und klickt, wie bei anderen Spielen, sondern man sitzt eher vielleicht auf der Couch, hat einen Controller in der Hand. Und ich stelle mir das vor, wenn Yannick und ich jetzt gemeinsam spielen. Wir sind ja ein sehr harmonisches Paar. Ein
Duo.
gute Präzisierung. Also wir spielen gemeinsam und brauchen uns gegenseitig, um weiterzukommen. Wer ist denn da der eigentliche Gegner? Ist der Gegner das Rätsel, das ich lösen muss, um eben von links nach rechts zu kommen, irgendwelche Kisten verschieben? Oder ist nicht eigentlich Yannick mein Gegner, weil er nicht das macht, was ich machen will?
Was soll das denn jetzt heißen?
Er tut nicht sogar nur das, nicht das, was du möchtest, sondern er kann dich auch umbringen, du zerplatzt und er nimmt dir alle deine Punkte weg. Also wir haben tatsächlich gewollt, dass man zusammenarbeiten muss und man das Rätsel, die Rätsel und die ganzen Jump'n'Run-Parts nur zu zweit schafft. Aber letztendlich soll man auch ein bisschen gegen seinen Freund arbeiten. Man soll sich anschreien und zusammen lachen und einfach vor dem Monitor miteinander kommunizieren.
Also es gibt eingeplante Rätsel in diesem Spiel. Irgendwie, wie kann man da rüberspringen oder so und wie schafft man das? Und diese Momente, wo man sich anschreit gegenseitig, sind die auch eingeplant? Haben Sie das vorher festgelegt? Ah, da könnten wir was machen, wo sich die Leute gegenseitig bekriegen?
Also unsere Game Designer denken sich natürlich ziemlich gemeine Sachen aus, wie einer betätigt einen Schalter und dann fällt dem anderen eine Kiste auf dem Kopf. Und obwohl der eine ja nichts dafür kann, weil er nicht wusste, was passieren wird, schreit der trotzdem seinen Freund an. Also sowas haben sie schon bewusst geplant, aber wir sehen ganz oft Leute, die das Spiel spielen und wir wussten gar nicht an gewissen Stellen, dass es da die Möglichkeit gibt, sich irgendwie zu streiten oder besonders viel Spaß zu haben, denn das Streiten macht den Leuten Spaß. Und jeder spielt das Spiel anders, je nachdem, wie die Beziehung zwischen den zwei Leuten ist. Und das ist sehr interessant.
Elena, spielen Sie jetzt lieber Mercury Shift 3D, weil Sie lieber Leute anschreien? Und Alexander, lieber ruhig am Schreibtisch, um mit nicht so vielen Leuten Kontakt zu haben?
Ja, das Tolle ist, dass man es bei beiden Spielen, beide Spiele gehen nur darum, dass man Kontakt mit anderen Spielern hat, mit anderen Menschen, lustigerweise. Unsere beiden Spiele konzentrieren sich genau darauf. Ich hatte gerade am meisten Bock auf Mercury Shift, wenn man es ganz gemütlich an der Couch zu zweit gucken kann. Das passt gut zu so einem Tag wie heute.
Es ist ja ein ganz anderer Kontakt eigentlich bei beiden Spielen.
Ich glaube, darauf wollte Thibaut auch hinaus. Genau, so diese zwei Leute auf der Couch ist was sehr, sehr Bekanntes, Intimes. Mhm. Während es bei uns im Spiel darum geht, Leute kennenzulernen, die ich davor noch nicht kannte. Und dann vielleicht mit diesen Leuten an den Punkt zu kommen.
Mhm. Weil dort spielt man mit Fremden.
Genau so ist es. Natürlich hat man da auch seine Freunde, seinen Clan, seine Gilde. Den baut man sich aber über eine gewisse Zeit auf und der ist meistens sehr getrieben von einem Ziel, wir wollen irgendwo da hinkommen. Ja? Mhm. Während es bei Mercury Shift, glaube ich, auch sehr viel um der Weg ist das Zielfaktor geht. Ja? Das Spaß haben, während man dabei ist.
Genau, deswegen läuft man bei uns ja auch nur von links nach rechts.
Wir wissen es eigentlich noch gar nicht. Womit Sie sich eigentlich in Ihren Projekten ganz genau beschäftigen. Was ist das bei Ihnen, Elena?
Also ich mache die Grafik und ich habe mir den Stil für unser Spiel ausgedacht. Da gibt es ja einige Faktoren, die man berücksichtigen muss. Und ich habe mir gedacht, ich hätte gerne etwas Künstlerisches, Zeitloses. Das habe ich mir ausgedacht, das mit unserem Team besprochen. Und jetzt koordiniere ich das alles und gebe halt vor, wie alles auszusehen hat.
Auf was muss man da besonders achten, wenn man etwas Zeitloses... Was ist denn zeitlos?
zeitlos ist etwas, was nicht zwingend davon, von der Technologie, von der heutigen Technologie abhängig ist. Also man macht nicht das Beste und Tollste, was zurzeit mit der Technologie möglich ist, sondern man schafft etwas, was einen eigenen Stil hat und eigener Stil ist zeitlos einfach. Und es hat einen künstlerischen Anspruch, wann auch immer man es sich ansieht, ist das Ziel.
Die Grafik hat ja in Mercury Shift 3D überhaupt gar keine Textur zum Beispiel. Macht es das nochmal besonders schwierig?
Es ist auf der einen Seite eine Erleichterung und auf der anderen Seite ein bisschen schwerer.
Eine sehr diplomatische Antwort.
Ja, also es ist leichter, weil man die Texturen nicht machen muss. Und
was bedeutet es denn, keine Textur zu haben?
Das bedeutet, da Texturen sind prinzipiell, wenn man sich den Boden in einem Spiel zum Beispiel ansieht und das ist Kopfsteinpflaster, dann ist das in den meisten Fällen einfach nur ein Bild von Kopfsteinpflaster, das auf einem Block liegt sozusagen. Und wenn man keine, und das ist die Textur, dieses Bild. Und wenn man ohne Textur arbeitet, dann muss man die Form des Kopfsteinpflasters nur durch die Form darstellen und ohne verschiedene Farben.
Man muss den Block quasi formen.
Ganz genau. Kein Fotorealismus.
Mhm. Alexander, Sie kommen aus dem, kann man sagen, Business-Bereich, haben BWL studiert, habe ich nachgelesen im Internet. Aber gleichzeitig haben Sie aber im Selbststudium so ein bisschen auch sich das Spieleentwickeln beigebracht. Fünf Jahre lang Bücher gelesen, stimmt das? Und jetzt frage ich mich so, was würden Sie denn so einem jungen Game-Entwickler an die Hand geben? Was haben Sie gelernt in diesen 5 Jahren?
Also ich habe Medienmanagement studiert, was Gott sei Dank weniger BWL drin hat, als man erwarten würde. Habe relativ schnell gemerkt, dass das nicht ist, was ich machen will, sondern dass ich lieber gestaltend tätig sein wollen würde. Deswegen bin ich heute Game Designer, also derjenige, der die Spielregeln für Spiele macht. Was will ich jemandem mitgeben, der gerne in diese Nische reinkommen würde? Es geht alles nur darum, was du gemacht hast, was du ausprobiert hast. Und du lernst nichts, wenn du es nicht selber einmal ausprobierst und dabei failst. Das ist auch der ganze Gag bei der Spieleentwicklung. Man kann sich unglaublich viel auf Papier ausdenken, aber so wie es da draufsteht, kommt es nie. Spannend ist es erst, wenn ich dieses Ding, was ich mir überlegt habe, baue und ausprobiere und dann sehe ich, funktioniert es. Genauso ist es auch, sollte ich Spiele entwickeln, probier es doch einfach mal aus, dann merkst du schon, die Tools dafür, glaube ich, hat heute jeder an der Hand und jeder kann das von sich aus erstmal lernen.
Wann sind Sie das letzte Mal auf die Schnauze gefallen?
Jeden Tag, demnach gestern. Heute kommt es
kommt noch.
Vielleicht später, schau mal.
Ja, und dieses Erschaffen von Welten ist ja eigentlich super faszinierend, weil es ist ja irgendwie auch so ein Konzept oder eine Kulturtechnik, wie man sich von bestehenden Ordnungen abgrenzen kann. Also man kennt als populäres Beispiel das Warcraft-Universum, sagen wir mal. Da geht es irgendwie darum, dass der Nutzer vereinnahmt wird und in eine Welt geworfen wird, die wenig mit der realen Welt zu tun hat. Das kann man super schön finden und sich darin verlieren, weil der Nutzer eben auch Kumpanen findet, Gleichgesinnte, mit denen er spielen kann. Gleichzeitig haben vielleicht kann man sagen, Eskapismus hat immer so eine Art, da schwingt so eine Kritik auch immer mit, ne? Man kann es einfach nicht anders aus der Welt schaffen. Und ich frage mich jetzt so, als Game Designer, muss man zu diesem Diskurs auch eine Meinung haben?
Als Mensch sollte man zu diesem Diskurs eine Meinung haben. Ich glaube nicht nur als Designer. Wenn ich mir als Designer ein Spiel anschaue, schaue ich mir keine Spielwelt an. Ich bin sehr, sehr, sehr schlecht drin, Geschichten zu erfinden, Welten zu bauen. Ich schaue mir Systeme an. Spiele sind immer Systeme, die irgendjemand entwickelt hat, und da schmeißt dich ein Mensch rein. Und dieses System hat normalerweise eine Aussage. Ja, Monopoly war das erste Spiel, von dem ich weiß, dass es als gesellschaftskritisches Kunstwerk gebaut wurde. Diese Systemkritik kam am Schluss dann doch nicht so ganz irgendwie rüber, wie sie mal eingebaut worden ist. Das kann man aber trotzdem auch heute noch, wenn man sich es genau anschaut, sehen. Und das sollte man, glaube ich, auch sehen als Designer, aber auch wenn man kein Designer ist.
Elena, haben Sie in Mercury Shift auch eine Systemkritik eingebaut?
Eher nicht. Bei uns geht es hauptsächlich um den Spaß, um persönliche Beziehungen zwischen dir und deinem Freund, deiner Frau. Und wir fördern Freundschaften, wir zerstören Ehen, alles ist dabei.
Ja, das Tolle an Spielen ist, dass sie nicht zwingend nur irgendwie feste Lektionen einem lernen können, sondern dass sie immer auch so ein Sandkasten sind, in dem man Sachen ausprobieren kann. Im Mercury Shift probiere ich aus, wie ich mit einem anderen Menschen interagiere. In unserem Spiel Das Tal kann ich das auf einem Niveau von 100, 200, 300 Menschen ausprobieren. Mhm. Das ist der spannende Part dabei.
Und Sie haben bestimmt viel mehr Spielzeit in Ihrem Leben gehabt als ich. Bestimmt viel mehr als Thibaut.
Bestimmt noch viel mehr als ich.
Was sollte man irgendwie Nichtspielern auch mitgeben können? Ist es so eine Art auch, ja, vielleicht so eine kindliche Herangehensweise an Welten und einfach zu sagen, probiert euch aus? Ist es das, was Nichtspieler von Spielern lernen könnten, sollten?
Würde ich so sehr, sehr stark unterschreiben. Die meisten anderen Medien bringen mich dazu, dass ich sehr, sehr, sehr passiv konsumiere. Wenn ich aber Spiele anfange zu spielen und vor allem auch viele Spiele spiele, viele unterschiedliche Spiele spielen, kriege ich eine ganz andere Herangehensweise. Dann sehe ich mir das System an und schaue, warum funktioniert es so, wie es funktioniert. Und dann lerne ich dabei Sachen, die ich irgendwie auf das echte Leben, in Anführungszeichen, übertragen kann. So, das ist auf jeden Fall was, dieses Explorative und dieses einfach mal ausprobieren, super spannend.
Mhm. Und es ist ja auch in diesem Stichwort Gamification auch jetzt mitten in unseren Medien und in unserer Gesellschaft angekommen.
Ja, wobei wir über das Thema Gamification heute nicht sprechen sollten, sonst kommen wir ein bisschen zu lang irgendwie.
Wir sind jetzt auch fertig, super Stichwort. Ich hätte nicht besser abmoderieren können. Vielen Dank an Sie beide, Elena Reinertz und Alexander Zacherl, dass Sie Zeit gefunden haben. Vielleicht noch ganz kurz, wann kommen Ihre Spiele raus?
Ja, am besten gestern eigentlich, aber hoffentlich Mitte nächsten Jahres.
Unser Spiel kann man heute schon in der Alpha-Version spielen und wann es mal die Alpha verlässt und in die Beta geht, will ich nicht offiziell ankündigen.
When it's done.
Genauso ist es.
Danke fürs Kommen, geben Sie auf sich Acht und tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Das waren Stars, die ihr Lied No One Is Lost zu Gehör brachten. Wir geben hier niemanden verloren. Niemanden.
Ich ziehe mal das an, was mir gefällt. Aber mir ist auch wichtig, dass ich auffalle und dass ich nicht so langweilig rumlaufe und auf gar keinen Fall so aussehen will wie jeder. Ich bin jetzt da nicht irgendwie in irgendeiner Schublade oder so. Ich muss einfach gucken. Manchmal sind es auch Blümchensachen, manchmal ziehe ich mich auch gerne schwarz an. Das wechselt auch oft.
Mit einem Blick auf die Uhr ist es allerhöchste Zeit.
Naja, für einen Seitensprung in die Kulturgeschichte, würde ich sagen, oder?
Der Abschlussbetrachtung von Manuel Fritsch, der für uns Anekdoten über Personen der Zeitgeschichte zusammenträgt. Personen, die Lust auf ein kurzes Abenteuer hatten. Eine Rubrik voll von untreuen Arbeitnehmern. Heute auf dem Lehrplan Künstler und Organisatorisches. Wir bitten um Ruhe.
Ich meine, aus vielen Gründen ist die Situation außer Kontrolle geraten. Ich war aufgewühlt, hatte getrunken und das Unwetter...
Nach Gründen zu suchen.
Das mache ich auch gar nicht. Ein Augenblick der Leidenschaft, aber wir sind doch beide an andere gebunden.
Adiop. Ärgerlich, dass man sich stets um Organisatorisches kümmern muss. Peter Handke stellte unlängst anlässlich der Verleihung des hochdotierten Ibsen-Preises fest, dass ihn das viele Geld eher nerven würde. Müsste man doch, sobald man es hat, sein gewohntes literarisches Umfeld verlassen und sich mit Fremdem, mit Anlageberatern und Investitionsmöglichkeiten auseinandersetzen. Ein altbekanntes Problem. Kaum will man sich als Künstler an die Öffentlichkeit wagen, muss man sich in die Bahnen der Welt fügen, der man doch erfolgreich abhanden gekommen zu sein vermeinte. Glücklich der, dem der Ruhm postmortem erst zuteil wurde. Nun gibt es aber nicht nur das lästige Verwalten seines Geldes. Und dass man die Geschäfte nicht einfach auslagern sollte, kann man sich bei Leonard Cohen abschauen, der meinte, diesen reichtumsbedingten Seitensprung umgehen zu können, und dessen Vermögensverwalterin all sein traurig Verdientes in den Sand setzte. Nein, kaum versucht man, die Kunst unter die Leute zu bringen, hat man einen ganzen Rattenschwanz an Verwaltungsaufgaben zu erledigen. Bleiben wir in der Sparte Cones, so wären das unter anderem Touren planen, Konzerte organisieren, die Infrastruktur am Veranstaltungsort will gesichert sein, sicherheitstechnische Maßnahmen ergriffen, die Obrigkeit informiert und so weiter und so fort. Klar kümmert sich der gemeine Rock'n'Roller nicht gerne um solch Fachfremdes und lässt die dreckige Arbeit von anderen verrichten. Wer aber seine Sache ernst nimmt, der nimmt sich auch nicht musikalischen Aufgaben an. Der wird seinem Metier von Zeit zu Zeit untreu, den führt ein unschuldiger Seitensprung auf organisatorische Pfade. Ein solcher Seitensprung ist natürlich nicht auf Dauer angelegt, eine kurze Affäre, die man sich für besondere Momente aufhebt. Momente wie der zum Beispiel, in dem man Woodstock Konkurrenz machen will. Das war der Plan der Rolling Stones, damals, im Dezember 69. Damals organisierten sie auf dem Altamont Freeway ein Festival, das seinesgleichen suchen sollte. Unter anderem Santana, Jefferson Airplane, Grateful Death und natürlich die Stones selber sollten auftreten, und das für lau. Für die Sicherheit hatten die Stones gesorgt und einige Hells Angels engagiert. Doch mit den mit Lederjacken bewährten Motorradfreunden hatten sie sich eine Affäre ausgesucht, die ihre Kragenweite überschritt. Das Festival sollte zu einer Katastrophe werden. Bei einem Unfall mit Fahrerflucht kamen zwei Besucher ums Leben. Ein dritter ertrank in einem Kanal. Die mit Bier besoldeten Ordner wurden zu regelrechten Unordnern. Zahlreiche Prügeleien, in denen Angels mit Stöcken auf die Besucher eintroschen, ein Faustschlag ins Gesicht des Jefferson Airplane Frontmans und schließlich noch ein vierter Toter, der von einem der Angels-Ordner erstochen wurde, als er, völlig high, in der Menge einen Revolver zog und diesen auf Mick Jagger richtete. Hier also ein kleiner Seitensprung, dem die Bestrafung auf den Fuß folgte. Sage keiner, diese kleine Chronik stifte zur Unmoral an.
Merci, Manuel. So, Dille, das soll es gewesen sein für heute. Wir sind am Ende dieses Ausflugs auf The Other Side. Merci an die ganze Mannschaft und auch danke an Moritz Hartmann, unserem kleinen Knopf im Ohr. Die Sendung, Thibaut?
Die Sendung gibt es jederzeit zum Nachhören auf www.detektor.fm.
Kein Spaß. Geben Sie auf sich Acht. Salut, ihr Fraternité. Wir hören uns am 28. Februar wieder. Und bis dahin gilt eine einzige Maxime. Niemals, niemals locker lassen.
Ciao. Ciao.
Können wir nochmal? Ist das live gewesen jetzt gerade? Nein, okay, Entschuldigung. Ist nicht, oder? War nicht live. Okay, gut. Okay, also.